Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Speckigen Gruß an euch da draußen. Willkommen zur 69. Ausgabe vom Schaubefehl Podcast. Mein Name ist André und bei mir ist Hund und Matze.
Hi und auch hallo vom Hund. Sie hat gerade mal ihren Kopf gestreckt und mich mitten im Gesicht abgeschlabbert. Deswegen sah André es.
Ja, so kann man auch Trummi und Julia anfangen. Wir haben wieder mal zwei Filme geschaut, die der jeweils andere nicht kennt und befolgen damit natürlich den Titel des Podcasts, den Schaubefehl. Und ja, letzte Folge gab es ein sehr schnulziges Fest für mich mit Romeo und Julia und ich habe mir ja letztes Mal gedacht, ha, endlich mal ist der Zeitpunkt meiner Rache gekommen. Wahahaha. Hier düsteres Gelächter einfügen. Und mir ist ein Film in den Sinn gekommen, wo ich mir dachte, da kann ich jetzt zurückschlagen. Und ich war mir sehr sicher, dass du den nicht kennst. wie sich herausgestellt hat, nämlich hattest du bisher noch gar keine Berührung mit Trauma und ihrem Trash-Film-Universum. Und ja, wie der Zufall es so wollte, haben sie aber mal in den 90ern ebenfalls eine Verfilmung von Romeo und Julia hervorgezaubert. Ein bisschen als Antwort eben auf die Baz Luhrmann-Verfilmung. Und ja, die habe ich dir aufgetragen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was du über diesen Film berichten wirst, was du über deine erste Trauma-Erfahrung sagen wirst. Und vielleicht werden wir später im Verlauf dieses Podcasts heute noch feststellen, dass die beiden Filme, die wir uns heute aufgetragen haben, in Teilthematiken gar nicht so weit auseinander entfernt liegen.
Ja, Matze. Leider Gottes. Genau. Wie du schon korrekt angemerkt hast, habe ich geguckt, Trauma und Julia aus dem Jahre 1997. Wer sich über den Titel wundert, ist es ein unfassbar cleveres Wortspiel, denn die Filmproduktionsschmiede hieß Trauma.
Heißt, die gibt es natürlich immer noch.
Echt? Ah.
Die machen immer noch Filme, ja. Lloyd Kaufman ist nicht tot zu kriegen.
Der Witz an der gesamten Geschichte ist letzten Endes, es war nicht nur mein erster Trauma-Film, sondern auch der erste Trauma-Film von einem gewissen James Gunn. Denn Trauma und Julia war sein allererstes Drehbuch, was er geschrieben hat oder was verfilmt wurde. Regie, wie du schon meintest, hat Lloyd Kaufman gemacht. Im Cast haben wir Will Keenan, Jane Jensen. Die wurde übrigens danach Musikerin. Maximilian Sean sollte man vielleicht noch erwähnen. Und er ist nicht allzu lange da, aber Sean Gunn, der dann ja der Bruder von James, der in Gilmore Girls und Guardians of the Galaxy und so weiter und so fort mitspielt, der in einem sehr, wie soll man sagen, seltsamen Outfit und einer seltsamen Frisur in diesem Film auftritt. Was ich ganz spannend fand, ich muss den Artikel allerdings noch mal gleich mal wieder herauszusuchen, weil mein Internet sich zwischendurch verabschiedet hatte. Laut Wikipedia gehört der Film in das sogenannte transgressive Kino. André, solange ich google, weißt du, was es ist? Also Cinema of Transgression, Kino der Überschreitung.
Ich könnte es jetzt nicht filmwissenschaftlich genau definieren, aber ja, es ist nicht das Kino, das einfach halt den Mainstream übertreibt und den quasi dahin geht, wo es weh tut und das eigentlich nicht Gesellschaftsnorm akzeptabel ist, so quasi ein bisschen die Richtung.
Ja, also im Grunde genommen, also es wurde 1985 geprägt von einem gewissen Nick Z und war vor allen Dingen bei Underground-Filmen zu Hause. Und die Filme, also der Cinema of Transgression, haben es im Grunde genommen auf Schockwirkung und aber auch sehr viel Humor angelegt. Mhm. So. Und die hatten auch gemeint, dass sie alle super billig war und mit Super 8 Kameras gedreht wurden und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, wenn ich das jetzt aus meiner Amateurperspektive einmal vermute, eigentlich das, was Trauma ja auszeichnet, oder?
Ja, absolut, ja. Ja.
Okay.
Immer viel, viel lustig, viel bunt, viel Punk, viel Gewalt, viel Brust.
Und Dämonenpenisse. Und
auf.
Dann, was ich ganz spannend fand, ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe, die Idee hinter dem Film war es im Grunde genommen, dass der, dass Romy und Julia den gleichen Effekt auf die ZuschauerInnen haben sollte, wie Romy und Julia damals. Zu denen, die das zuallererst gesehen haben. Mhm. Und dadurch, dass die Gesellschaft bekanntlich ja mit der Zeit einfach schlimmer wird und verroht, ist der Film an manchen Stellen extrem. Und inwiefern, dazu kommen wir nun noch. Es gibt eine Troma-DVD des Films und Blu-rays in drei verschiedenen Varianten, wovon eine halt stark limitiert wurde, von 84 Entertainment. Zu streamen gibt es den nirgendwo. Den hat keiner im Angebot. Ich glaube ja generell, dass die Troma-Filme in Deutschland enorm schwer irgendwie zu bekommen sind.
Eher ja, ja. Und viele davon auch nur auf DVD.
Und rein scoremäßig auf der IMDb hat der Film eine 6,0 und auf der Letterboxd eine 3,1. Also besser als durchschnittlich. Was ich schon ganz spannend fand. Zu meinen Erwartungen? Keine Ahnung. Also so wirklich überhaupt nicht. Ich wusste, dass Troma im gröberen Sinne Trash-Filme macht. Aber in welche Form das jetzt geht, ich habe mit hartem Splatter oder ähnliches gerechnet, der halt irgendwie amateurhaft oder so inszeniert ist. Also im Grunde genommen irgendwie, was habe ich geschrieben? Was Schlonziges.
Nicht weit verfehlt.
Ja, war mit der Erwartung gar nicht so weit weg. Die Inhaltsangabe stammt wie immer aus der OFDB von einem User UK501. Ich werde die Rechtschreibfehler nicht mit vorlesen. Die Inhaltsangabe ist auch aus dem Jahre 2003. Wie der Titel schon ahnen lässt, geht es in diesem Film um Romy und Julia von Shakespeare. Aber was auch immer Troma anpackt, ist es nicht so, wie es einmal war. Als also Romeo und Julia sich ineinander verlieben, wissen sie noch nicht, dass sie zu zwei verfeindeten Familien gehören. Daraufhin gehen nun die Jugendlichen aus Juliets Familie auf die von Romeo los, da Juliet, Vegetarierin, einen Fleischfabrikantensohn heiraten soll, damit ihr Vater, ein wenig pervers veranlagt, noch reicher wird. Mit der Hilfe eines pädophilen Pfarrers wollen sie ihr Glück trotzdem erzwingen. Rein von der Inhaltsangabe schon mal gar nicht so weit weg von dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, oder?
Nee, ist eigentlich fast das Gleiche,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Dass es halt alles sehr anders ist, als man es von dem normalen Stück gewöhnt ist, wird einem in dem Moment klar, als der Erzähler auftritt, wo ich ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht hatte, weil das ist Lemmy Kimmes Kimster von Motorhead. Ruhe er in Frieden.
Ja.
Der kleine Säufer. Und was ich kann es schon mal vorwegnehmen. Was ich bei all dem, was in diesem Film vor sich geht, halt irgendwie super, super, super cool fand, war, dass er ja trotzdem immer wieder so Theaterrückbesinnungen hatte. Wir haben Akte, die tatsächlich alle genauso lang sind, wie es Theater, also Akte in Theatern, Theaterstücken sind.
Die auch angesagt werden mit Akt 4.
Ja, teilweise auch von den Schauspielern. Das war eine der seltsameren Szenen. Bei allem, was in diesem Film los ist, war das eine der seltsamsten Szenen überhaupt. Und ja, wir bekommen die typische Geschichte hier, Montagu und beziehungsweise nicht Montagu, sondern nur Q. Und der das Oberhaupt heißt Monty. Die sind im Clinch mit der Capulet-Familie. Es wird am Anfang nicht genau gesagt, was der Phase ist. Aber Julia soll nun mal einen Fleischfabrikantensohn heiraten und besucht ihn auch in seiner Fleischerei und Tromio und sie verlieben sich aber auf einem Maskenball der etwas seltsameren Art und ja.
Wo übrigens ein Mensch im Toxic Avenger-Kostüm rumrennt.
Ja, generell, der Film hatte so viele Anspielungen an andere Troma-Filme im Hintergrund, die sogar ich erkannt habe. Also da hängen Toxic Avenger-Poster oder auch Sachen aus Class of Nukem High.
Ja.
Und es gab super, super viele Sachen. Zuallererst sollte man sagen, dass dieser Film in keinster Weise hübsch ist. Denn es ist ein billiger Amateurfilm aus den 90ern. Also so sieht er zumindest aus. Wohingegen Was halt ziemlich besonders ist, der Film arbeitet enorm viel mit Fetischen. bei der ersten Partyszene, wo halt Metal gespielt wird und die Leute tanzen, als ob sie auf den härtesten Weed-Rausch aller Zeiten sind. Also wirklich so komplett apathisch, irgendwie so, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst. wenn man sich da so die Crowd anguckt, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal so viel Lack und Leder gesehen habe, außerhalb von R100. Rückbesinnung auf eine alte Folge. Zick, zick, was hier los? Das ist tatsächlich nicht das einzige Mal, dass so etwas vorkommt. Ganz, ganz, ganz viel Fetischisierung in diesem Film. Und eben teilweise halt auch Soft-Sex-Szenen. Julia ist nämlich am Anfang des Films, sie ist bisexuell. Am Anfang glaubt sie aber, dass sie lesbisch ist. Ganz seltsam alles. Und da gibt es eine Sexszene, dann betrügt die Freundin von Tromeo ihn, weil das eher für die Gags da ist. Die beiden haben dann allerdings auch noch mal eine Sexszene, die ja länger dauert als eine durchschnittliche Sexszene in anderen Filmen und auch deutlich expliziter ist. Man sieht keine Penetration, aber wie gesagt, ist es halt Softcore. Und wo ich mich auch gewundert habe, dass der Film 2 Stunden geht.
Ja, der ist recht lang.
Und ich fand ihn tatsächlich über die 2 Stunden nicht langweilig. Denn bei allem, was in diesem Film los ist, es ist halt immer in irgendeiner Form unterhaltsam, interessant und es ist halt immer irgendwo irgendetwas los. Man muss das nicht cool finden, was da passiert, dazu gleich noch mal ein bisschen mehr. Aber man kann diesen Film auf keinen Fall attestieren, dass er langweilig ist. Und das ist ihm ja schon mal hoch anzurechnen. Was den Gewaltgrad angeht. Ich hatte ja Splatter erwartet. Und es gibt da einige Szenen. Am Anfang wird wenn jemandem sehr, sehr krass die Finger abgehackt. Dann gibt es ein Brustpiercing in sehr Nahaufnahme. Und eine offensichtliche Stuntpuppe schlägt ihren Kopf an einem Feuerhydranten auf. Und danach muss sich die Figur, die sich den Kopf aufschlägt, legt sich da dann die Fleischschlappen zurück auf die Stirn und alles. Und das ist etwas, ich weiß, das ist komplett irrational, aber Neudeutsch sagt man dazu, cringed. Bei mir zieht sich da immer irgendwie was zusammen. Das Problem hatte ich auch zum Beispiel beim ersten Hellraiser oder bei Kronos von Guillermo del Toro. Ich weiß, dass es Latex ist. Ich weiß, das ist nicht gut gemacht. Aber wenn irgendwo irgendwie was durchgeschnitten oder durchgestochen wird, dann ist es bei mir immer so ein bisschen so. Und davon gibt es in dem Film halt diverse Male etwas. Und selbst wenn es halt schlecht gemacht ist, weil du siehst, es sind halt irgendwelche Props, selbst dann erzeugt es bei mir noch den Effekt, den es wahrscheinlich damals hatte. Ich weiß nicht, ich kann da halt irgendwie nicht so richtig gut abstrahieren. Fand ich aber in dem Moment halt durchaus passend. Die Story an sich verhält sich dann recht ähnlich zu dem, was wir halt kennen. So, die beiden verlieben sich, die beiden Familien sind verfeindet. Warum ist es so? Nun, die Capulets haben das Porno-Business der Qs übernommen. Klassisches Romeo und Julia-Gedöns halt. Was dann allerdings schon ein bisschen schwierig wird. Und hier sollte man auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in diesem Film gibt es nicht wenig sexualisierte Gewalt.
Ja.
Es ist nun mal etwas, was ja auch, wenn wir über Geschmacklosigkeiten reden, es ist etwas, was James Gunn ja durchaus auch jetzt in den Hintern gebissen hatte, zwischendurch mal, dass er halt krass über die Stränge geschlagen hat. In Tromeo und Julia ist es zum Beispiel so, dass der Vater von Julia sie arg bedrängt, wenn sie Albträume hat. Unter anderem, wie gesagt, von einem Dämonenpenis, weil angeblich ist sie ja noch lesbisch und hat Angst vor Penissen. Aber hey, Tromeo, geiler Macker. Und in einer Szene geht es ihm dann zu weit und er schleppt sie in einen komplett abgedunkelten Raum mit einem Glaskasten und schließt sie da ein und fesselt sie, Hände auf dem Rücken, Anscheinend hat er auch noch genügend Zeit, ihr das Nachthemd auszuziehen und sie in einen Lack-Bikini zu stecken. Was man halt so macht. Und setzt sie auch eine seltsame Haube auf. Ich habe auch keine Ahnung, was das sollte. Und es ist relativ offensichtlich, dass er seine Tochter ja durchaus auch mal vergewaltigt hat. Das wird halt allerdings nicht irgendwie es wird halt durch Humor gebrochen. Und das ist etwas, an dem ich möchte nicht sagen, muss man sich stören. Aber das ist etwas, was heute oder was mir zumindest halt durchaus sauer aufstößt. Was Ähnliches macht der Film halt noch mal mit dem, wie eben angesprochenen pädophilen Priester. Der Geistliche, der dem Paar hilft und das auch vermählt und so, der macht dann so ein Wegwerf-Gag von wegen, wenn Romeo ihn fragt, hatten sie nie etwas, was sie geliebt haben und was sie aber nicht durften? Und so, ja, doch. Und dann sieht man ihn halt in seinen Traum mit einem kleinen Kind spielen. Das war mir dann halt in dem Fall zu drüber. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Film davon nicht krass viele Sachen hat. Sondern das sind dann halt so 3-4 Sachen. Der schießt halt mit einer Stand-MG, beballert er alles, was geschmacklos ist, und dann trifft er halt auch einfach mal drüber. So. Den allgemeinen Tenor von Romy und Julia fand ich eigentlich erstaunlicherweise ganz gut eingefangen. So dieses Paar, was sich verliebt. Woran erkennt man, dass Romeo ein hoffnungsloser Romantiker ist? Natürlich, er guckt sich interaktive Pornos an, wählt aber immer die Variante, dass er die Liebe fürs Leben haben möchte. Und woran erkennt man, dass Julia dann total auf ihn steht? Sie ruft bei einer Sex-Hotline an und verlangt, dass der andere sich Romeo nennt. Es ist alles merkwürdig, einfach diese 2 Stunden. Und da dann auch wieder diese Rückbesinnung aufs Stück an sich. Übrigens die komische Szene, der Kopf der Capolés hat eine kleine Action-Sequenz, rollt ab und sagt irgendwas und sagt dann, und das nächste Mal komme ich vor in Akt 4, Szene so und so, und geht weg.
Ja, stimmt.
Und das ist halt im Film, weil ist witzig. Sie benutzen teilweise ja dann doch immer noch Dialoge aus dem Stück. Und immer wenn die aufkamen, hatte ich ein Grinsen im Gesicht, weil es in den Momenten halt immer sehr, sehr, sehr gut gepasst hatte. Wenn Romeo dann zum Beispiel Julia in diesem seltsamen Glaskasten sieht. Und auch da gab es dann auch so einen Gag, er sagt so, you're holding your hand against your cheek. Und im Originalstück ist es natürlich gegen ihre Wange und hier ist es halt ihre Arschbacke. Das ist kein cleverer Humor, aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln.
Nee, clever ist generell wenig an dem Film.
Überhaupt nicht. Oder auch meine absolute Lieblingsszene ist es dann halt, wenn, wie hieß er denn? Ich glaube, das ist ja die Mercutio-Figur, der sein Cousin oder sein Kumpel, der Piercer. Wenn er gerade mit jemandem schläft und sie sagt, mach diese komische Stimme, und er halt anfängt, das Stück zu zitieren. Musste ich sagen, das fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Insgesamt gibt es aber gar nicht so viel mehr zu diesem Film zu sagen. Er ist geschmacklos, er hat krasse Gewaltspitzen, er hat diesen starken Fetisch irgendwo drin. Er hat die Geschmacklosigkeiten, die auch gegen Ende gibt es auch noch eine Sache, die da, das fand ich dann echt zu hart. Es wird halt zwar vorher angekündigt, aber mein Gott, warum müssen die beiden denn Geschwister sein? Und sich dann sagen, ach, ist uns egal. Hier, guck mal, unsere Mutantenbabys.
Natürlich.
Aber insgesamt fand ich den erstaunlich unterhaltsam. So, es gibt dann halt natürlich die Sachen, die mir sauer aufstoßen, die ich unangenehm finde, weil sie es einfach sind. Aber trotzdem hatte ich die 2 Stunden erstaunlich viel Spaß. Was ich auch nicht vermutet hätte, weil man muss es halt wissen, du wirst keine 1A Schauspielarbeit haben. Es wird alles komplett überdreht und seltsam und merkwürdig sein. Aber gerade für diese komischen Ideen, das halte ich dem Film irgendwie hoch an. Und wie gesagt, dass er halt nicht langweilig ist. Es ist kein guter Film, aber es ist ein enorm unterhaltsamer Film. Und da hatten wir hier ja auch schon ganz, ganz andere Kandidaten. Von daher würde ich spontan sagen, danke dafür. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihn mir so schnell nochmal angucken werde.
Warum? Ist doch fantastische Unterhaltung.
Ich glaube, so mit so dieser typische Bierabendfilm. Ich glaube, da passt der ganz gut rein.
Aber auch nur, wenn du die Leute dabei hast, die das Mindset für die Art von Film haben.
Ja, ja, klar. Wir gucken jetzt, irgendwie einen Film dann daneben und was weiß ich, immer wenn eine halbnackte Frau durchs Bild rennt, trinken wir was oder irgendwie sowas. Dann ist man halt nach 10 Minuten komplett dicht, aber mein Gott. Ja, aber genau so ein Film ist es halt. Dafür ist der perfekt. Und auch dann für diese Art Gesellschaft so, okay, wir knüppeln uns heute halt mal zu. So, dann passt es schon. Und wie gesagt, er macht Spaß. André, hattest du mit dem Fest ganz viel Spaß?
Ich glaube, ich bin nachhaltig schockiert, dass du Spaß mit dem Film hattest, aber auch gleichzeitig zufrieden. Aber auch ein bisschen traurig.
Wieso? Was hattest du denn gedacht, warum ich den nicht mögen würde?
Ja, ich weiß nicht. Also, ich dachte halt schon irgendwie, dass der dir das Thema zu sehr durch den Schmodder zieht. Weißt? Ich dachte halt irgendwie, das wäre dir zu pietätlos und nicht der Vorlage gerecht. Und
ich wusste ja, was kommt.
Ja, das heißt ja nichts.
Ja, und ich bin ja auch niemand, der sagt, oh, aber Shakespeare muss immer so verfilmt werden. Ich
dachte, deine Theaterliebe lässt dich sofort fluchend den Tisch flippen, vor dem du gesessen hast.
Es ist es ja so, im Geiste ist es ja die Geschichte. Es gibt dann halt die Sachen, die mir zu weit gehen. Aber der Geist der Geschichte ist ja irgendwo auf eine perfide Art und Weise gut eingefangen worden. Von daher passt doch.
Das kommt dabei raus, wenn ich einmal dich ärgern will. Du magst es auch noch.
Ja, nee, du hast es ja auch schon geschafft, mich zu ärgern. So ist das ja nicht.
Da muss ich andere Kaliber wieder aufhören. Aber gut, so viel erstmal dazu. Uff. Dann mache ich weiter. Mhm. Du hast mir gegeben einen Film von einem Regisseur, den wir in der letzten Folge schon hatten.
Korrekt.
Nämlich Thomas Vinterberg. Und ich hatte dir den wunderbaren Druck gegeben.
Druck.
A.k.a. Komasaufen. A.k.a. Another Round. A.k.a. Der Rausch. Ich liebe es, wenn man ausländische Filme hat, die man erstmal 47 Mal übersetzen muss. Man weiß, was ich mal meint. Und deswegen hast du mir zum Anlass einen alten Film von ihm gegeben, von 1998, nämlich Festen oder auch Das Fest zu Deutsch. Der Film streamt leider nirgends im Abo. Man kann ihn halt über den gängigen Portalen leihen. Ich habe ihn mir bei Amazon Prime geliehen für 2,99. Da muss man sich auch gar nicht scheuen, dass da steht SD-Qualität, denn der Film hat nicht gerade das beste Bild. Warum erkläre ich später. Es gibt aber auch ganz normal DVD von Arthouse. Es gibt auch keine Blu-ray. Kann man also ganz normal auf DVD sich zulegen. Der Film hat eine FSK 12 Freigabe, was auch gewagt ist oder gleichzeitig auch nicht. Das klären wir vielleicht auch nochmal später. Der Film hat auf Letterboxd eine 4,1 von 5, was ja auf jeden Fall
viel
ist. Und auf der IMDb eine 8,1 von 10. Also ist gut rezipiert. Der Film hat umgerechnet $1,3 Millionen gekostet und am Boxoffice 1,6 Millionen eingespielt. Also er war jetzt kein Riesenerfolg, aber er hat seine Produktionskosten immerhin wieder drin. Mit kleinem.
Ich möchte auch spontan vermuten, dass das Werbeetat nicht so hoch war.
Ja, mit kleinem Pausengeld haben sie auch wieder noch reinbekommen. Und ja, der Film, ich fasse erstmal zusammen den Plot und dann steigen wir ein. Der Plot stammt von der offiziellen Arthouse-Webseite, also dem deutschen Vertrieb. Hotelier Helge feiert seinen 60. Geburtstag. Die ganze Familie, Freunde und Verwandte reisen an, um in dem schönen Landhotel den Festtag zu begehen. Aber wie so oft bei Familienfesten ist es hinter den Kulissen alles andere als idyllisch. Doch das soll die große Party nicht stören. Man setzt sich an die feierliche Tafel und es kann beginnen. Christian, der älteste Sohn, hält die Eröffnungsrede und deckt völlig unerwartet ein düsteres Kapitel der Familiengeschichte auf.
Hm, Können wir kurz darüber reden, dass Hotelier Helge, auch von Inka Bause bei Bauer sucht Frau oder von Vera und wem bei Schwiegertochter gesucht irgendwie, ja, hätte?
Privatier Peter trifft Hotelier Helge und beide zusammen genießen ein wunderbares Wochenende mit Champagner und Kuhfladen.
Das ist mein Lieblingswochenende.
Mein Highlight jedes Jahr. Ja, meine Erwartungen. Was habe ich erwartet? Ich meine, ich kannte jetzt ja dann eben der Rausch und klar habe ich so ein bisschen irgendwas in die Richtung erwartet, wenn ich jetzt noch in Winterberg gucke. Also ich habe irgendwie so ein wohlüberlegtes Gesellschaftsdrama wahrscheinlich erwartet, eine Gesellschaftskritik mit Fingerspitzengefühl und ja, vor allem bei dem Thema natürlich halt so eine unangenehme Familienfeier. So. Also dass es irgendwie darum gehen wird, dass es irgendwie ein großes Familienfest gibt und dann, wie man das halt typisch kennt, geht das halt voll in die Binsen, aus welchem Grund auch immer. So, das waren so meine Basics, die ich da erwartet habe. Und ja, lag nicht so weit weg davon, aber ich ahnte ja nicht, in welchen Dimensionen wir hier davon reden.
Und in welcher Intensität.
Ja. Ja, der Film stimmt gleich gut auch ein, weil ich hatte gelesen auch, dass er oft auch als schwarze Komödie bezeichnet wird. Und Thomas Winterberg das auch gar nicht mag. Und das verstehe ich, weil das ist, glaube ich, das ist halt kein Adams Äpfel oder so. Oder das keine dänischen Delikatessen. Das ist schon eine andere Art von Film. Es ist schon ein Drama. Es gibt zwar Momente, die man gerne weglacht, aber es ist jetzt per se keine Comedy drin. So. Mhm. Es gibt halt skurrile Momente oder Momente, wo man dann so verlegen, so
unangenehm.
Ich muss mal kurz raus. Genau, also so eine Art von Film ist das. Es ist kein Comedy, es ist kein absichtlicher Humor. Es gibt halt Szenen, die mal ein bisschen abstrus wirken, aber es ist jetzt nicht lustig per se. Der Film stimmt auch gleich darauf gut ein, finde ich, weil eine der ersten Szenen ist, dass ein Typ, er heißt Michael, und seine Familie, Frau und drei Kinder in einem Auto unterwegs sind, zu besagter Villa eben, um da zu feiern, oder Landhaus. Und auf dem Weg dorthin trifft er zu Fuß seinen Bruder Christian, also der geht da am Wegesrand und die halten an. Und Michael schmeißt erstmal seine Familie aus dem Auto, lässt Christian einsteigen, meint, also mein Bruder, mit dem muss ich mal ein bisschen reden, und fährt weg. Und ja, lässt seine Familie dann da zu Fuß stehen und die müssen zu Fuß dann den Rest des Weges laufen. Also damit stimmt der Film ein, damit war ich so, okay, alles klar. Muss auch direkt sagen, der Cast ist ganz hervorragend, also Michael Thomas Bo Larsen, unfassbares Sackgesicht, also den kannst du ja permanent nur am Kragen packen und Ohrfeigen, macht da richtig gut und richtig, richtig eklig. Und ja, wie gesagt, diese Szene allein setzt schon mal so den Grundton für diesen wirklich sehr bösen Film am Ende. Und man merkt halt ganz schnell, die finden sich dann da halt also ein, und man merkt ganz schnell dann auch, dass es eben kein friedliches Fest wird, ne? Es ist ein sehr großer Familienclan, aber schon irgendwie beim Einchecken allein wird auch gesagt, achso, übrigens, du bist gar nicht eingeladen, weil du letztes Jahr hier besoffen randaliert hast, so quasi. Also man merkt sehr schnell, dass da der Haussegen an vielen Ecken schief hängt. Und meine Erwartungen waren da halt schon so von den Grundzügen auf jeden Fall schon mal erfüllt. Was dann auch eben schnell passiert ist, dass der Film sehr viele Charaktere halt auch einbaut. Natürlich, ja. Ne? Also du hast einen unfassbar großen Cast, nicht alle haben die gleiche Gewichtung an der Intensität, aber du hast schon sehr viele Baustellen und das im wörtlichen Sinne. Also du hast dann eine riesen Gesellschaft eben, die in diesem Landhaus dann sich einfindet. Du hast halt, Helge, wie gesagt, Papa Helge, Hotelier Helge, hat halt diverse Kinder, die haben dann wieder Partner, teilweise auch nicht, aber, ne, und dann gibt's wieder Tanten, Onkel, Omas, Opas, alles, was irgendwie in dieser, irgendwie zur Familie gehört, ist halt da. Und das ist direkt sehr trubelhaft in diesem Landhaus, finde ich halt. Ne? Dazu ist auch das ganze Geschehen immer sehr, sehr turbulent eingefangen, so mit sehr wilden Kameraeinstellungen teilweise. Fährt die Kamera irgendwie mal an der Wand entlang und dann an die Decke. Und es ist alles sehr, sehr wild, aber auch sehr nahbar. Und warum das so ist, warum der Film auch jetzt nicht gerade HD aussieht, kommen wir gleich dazu. Aber ich finde, der Film generell von der Inszenierung her fängt ja dieses turbulente Landhaustreiben da sehr gut ein, weil du halt ständig nicht, du hast auch so das Gefühl, du weißt gar nicht, was hier alles abgeht. In jedem Raum ist irgendwer, in der Küche ist eine Riesenmannschaft, die das Essen vorbereitet, da sind die Gäste, irgendwie Zimmer werden zugeteilt, Hoteliers, Putzfrauen, alles ist durcheinander so ein bisschen. Und das macht der Film, finde ich, schon sehr, sehr gut. Das ist so eine gewollte Unübersichtlichkeit, die da reinkommt. Und ich finde halt, man hat irgendwie das Gefühl die ganze Zeit, dass man wirklich auch so dabei ist. Also auch die Kamera sorgt dafür, du stehst mittendrin in diesem Treiben, was auch ganz wichtig ist für die Intensität, finde ich. Und ja, wie gesagt, dann gibt's halt, wie wir schon im Plot gehört haben, dann gibt's halt quasi einen großen Reveal so an dieser Tafel durch eine Rede, hier so kling, kling, kling ans Glas, ne, von Christian.
Weil ich hatte im Kopf, dass das aber recht spät erst kommt.
Aber das ist gar nicht so spät, so. Nee, okay. Kurz vor der Mitte.
Okay, das wusste ich halt nicht mehr aus dem Kopf.
Kurz vor der Mitte ist es ungefähr. Mhm. Und das Krasse ist halt, ich spoilere es jetzt mal nicht, weil irgendwie, also wer da noch gucken will, das sollte man schon selber rausfinden, worum es dann im Kern geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, er lässt halt was vom Stapel, was eigentlich diese gesamte Party mit dem Fingerschnipsen crashen sollte. Also das, was er dann sagt, da sollten eigentlich alle entrüstet aufstehen, nach Hause fahren. Was passiert? Alle heben das Glas und trinken weiter. Und
peinlich berührt.
Sehr peinlich berührt, bis hin zu auch tatsächlich leugnend. Und da merkt man wieder auch, also man kriegt halt bei dem Voranschreiten des Plots immer mehr vermittelt, was für eine Art von, also was das für Menschen sind. Zum Beispiel bringt dann auch später noch die Schwester, ihr Freund kommt vorbei, der ist dunkelhäutig, der dann erstmal von Michael rassistisch am Parkplatz beleidigt wird und versucht wieder ins Taxi zurückzustecken, weil Michael erstmal glaubt, der macht da irgendwie Musik oder so. Also er hält ihn auch direkt natürlich für so einen Musiker, weil er könnte ja nicht zur Familie gehören. Übrigens, der Taxifahrer, der ihn bringt, ist Thomas Winterberg selbst. Hat einen Cameo-Auftritt. Und dann auch quasi im Festsaal, er kommt dann rein und da stimmt er dann ein rassistisches Lied an.
Mm, ja, stimmt.
Und anstatt halt, dass jemand irgendwie aufsteht und sagt, halt mal dein Maul, stimmen alle mit ein und klopfen fröhlich auf die Tische und klatschen und singen halt ein rassistisches Lied. Während der dunkelhäutige Freund von, ich glaube, Helene ist das, ne? Helene?
Ja, ich glaub, ist lange her, dass ich den.
Ich glaube, Helene, ja, genau. Und er heißt Gapatukai, genau. Und er sitzt halt am Tisch, er versteht aber kein Deutsch. Also, ich habe jetzt auf Deutsch geguckt, er versteht halt kein. Was ist es?
Dänisch?
Schwedisch, glaube ich. Dänisch?
Nee. Ich weiß es gerade nicht.
Ich glaube, es ist die Originalsprache ist Dänisch? Schwedisch? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Ich muss kurz nachgucken. Ich möchte nichts Falsches sagen.
Ist dänischer Filmregisseur.
Ja, aber genau. Aber er wurde halt in Dänemark und Schweden gedreht. Genau, aber es ist Dänisch gesprochen. Genau. Er versteht halt kein Dänisch, er spricht nur Englisch. Das heißt, er versteht auch nicht, was die singen. Aber seine Freundin, also Helene, die Schwester, die sagt dann halt, die singen was Rassistisches. So. Und das heißt also, du merkst halt, das sind alles richtige Drecksäcke. Das sind reiche Schnösel, super rassistisch und einfach alles Arschlöcher so, die sich halt auch um nichts scheren, außer um ihr eigenes Wohl. Und halt so ein richtiges Familienfest, wo du halt auf gar keinen Fall dabei sein willst.
Nee.
Auf gar keinen Fall so. Und wie sich das halt zuspitzt, das finde ich, macht der Film halt extrem gut. Also wie gesagt, du hast immer diese kleinen einzelnen Baustellen, die sich an verschiedenen Orten in diesem Landhaus zutragen. Du hast diesen großen Überplot, der sich halt aufbaut, was Christian da halt revealed. Aber du merkst halt, dass da noch viel tiefer Sachen sitzen. Zum Beispiel auch eine der Schwestern, also die Schwester von Christian und Michael, hat Selbstmord begangen zum Beispiel. Das kommt auch direkt am Anfang des Films, wird erwähnt. Und zum Beispiel auch Michael, der dann eben, wie gesagt, der seine Familie aus dem Auto wirft, der war zum Beispiel nicht bei der Beerdigung, weil er halt einfach keinen Bock hatte, ne? Also so eine Familie ist das halt, dann merkst du halt, wie diese kleinen Baustellen sich überall in allen Ecken immer weiter so zuspitzen vorantreiben. Und wie gesagt, das macht der Film halt einfach extrem gut und ist sehr unangenehm. Es ist halt ein an sich relativ ruhiger Film. Es gibt kein großes Tovabo, was jetzt irgendwie, ne, es gibt keine Morde im Film, es gibt keine Action, keine Spannung. Auch das hat übrigens Gründe, auch das erläutern wir gleich. Aber es reicht schon, diese Familiendynamik, die zieht so krass rein, weil das halt so intensiv ist und die Themen, um die es halt geht, sind halt super bitter halt und super dramatisch und ekelhaft und wie vor allem halt die Familienmitglieder auf diese Themen reagieren, wenn sie angesprochen werden, das macht so krass, finde ich halt einfach. Weil du einfach merkst, was für ein ekelhafter Hochadel das irgendwie ist, die halt, wie gesagt, überhaupt keine Empathie haben auch. Und das fand ich halt wirklich echt krass, krass unangenehm. So. Ja. Und wie gesagt, die ganze Inszenierung unterstützt es halt, die ist super rough. Die Kamera ist so ganz nah dran, meist sehr auch ungewöhnlich. Im Speisesaal hast du das Gefühl, die steht einfach auf dem Tisch und du klatschst mit bei rassistischen Liedern und so, hey, geile Party, super. Während halt eine Stunde zuvor wie noch die krasse Bomb gedroppt wurde, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass gewisse Personen an diesem Tisch nie wieder ans Tageslicht kommen dürfen. Und wie gesagt, das hat, die Inszenierung hat halt Gründe, denn der Film war der erste, der nach den Regeln des Dogma 95 gedreht wurde. Wenn mir das nichts sagt, das ist quasi ein Manifest, das auf das sich festgelegt wurde von einem Regisseur-Kollektiv, nämlich Thomas Winterberg, Lars von Trier, Christian Levering und Sören Krack-Jakobsen. So, die vier haben gemeinsam ein Manifest unterschrieben, die oder das der Filmveränderung dienen sollte. Ja, sowas gab es in der Vergangenheit davor auch schon ganz oft. Zum Beispiel das bekannteste mitunter ist halt die Nouvelle Vague aus Frankreich in den 50er Jahren. Das sind halt, das sind Regisseure, die zusammentun und sagen, wir wollen jetzt irgendwie Film mal wieder ganz anders denken und lenken und legen dafür halt Regeln fest, wie ein Film gemacht werden muss, damit er das halt erreichen kann, was sie vorhaben. Und wenn man unter diesem Banner halt einen Film drehen will, dann muss der halt 10 Leitsätze muss er sich an 10 Leitsätze halten. Das sind so Sachen wie, er darf nur an Originalschauplätzen gedreht werden. Also du darfst jetzt nicht irgendwie ans Set gehen oder auf eine Soundstage. Du darfst auch keine Props mit ans Set bringen. Du darfst nur nutzen, was halt da ist. Es darf halt auch im Film keine Musik eingespielt werden, was eben bei das Fest auch so ist. Es gibt also keine Off-Musik, sondern Musik darf, wenn nur, natürlich eingebunden werden. Das heißt, da darf halt eine Band spielen. Die haben halt zum Beispiel einen Pianisten da, der darf halt dann auf der Fete halt spielen, das er auch tut. Dadurch hast du ein bisschen Musik im Film, aber sie darf nicht einfach eingespielt werden, grundlos, ja. Sie muss organisch erzeugt werden. Fand ich auch mega spannend. Und es dürfen auch nur, und das ist der Punkt, es dürfen nur Handkameras eingesetzt werden zum Film. Also darf jetzt keiner mit der fetten irgendwie Red 8K-Kamera da ankommen, sondern einfach alles nur gewöhnliche Handkameras. Das sorgt halt vor allem für die Bildstimmung. Und zum Beispiel war es wohl auch so, dass wenn sie halt Einstellungen hatten, wo halt kein richtiger Kameramann zugegen war, der dann irgendwie das richtig einstellen konnte, haben sie einfach teilweise auch den Schauspielern die Kamera in die Hand gedrückt und meinten, lauf jetzt mal durch den Raum und du bist jetzt die Kamera und sowas halt. Und ich finde es erstaunlich, wie gut das funktioniert. Dass da, also ohne, dass da teilweise halt professionelle Kameramänner die Kamera geführt haben, sondern dass einfach Statisten waren. Das ist halt schon Wahnsinn, finde ich. Also vor allem an diesem Tisch sehen, da sollten die Kamera halt einfach so auf dem Schoß halten, damit das halt so aussieht, so über den Tisch filmen, dass du halt dabei sitzt so ein bisschen. Ganz krass. Und auch, das war auch krass, das wusste ich auch überhaupt nicht, es dürfen keine Genrefilme sein. Also Sci-Fi, Horror.
Was ja, ne? Aber also, durchaus dann irgendwie mit dem Prop-Gedöns und genau, so irgendwo logisch ist.
Genau. Also es dürfen keine Genrefilme sein. Es darf halt nur klassische Dramen sein oder Komödien oder genau. Auch ganz, ganz spannend. Die meisten Dogma-Filme allerdings, ist auch witzig, verstoßen gegen mindestens eine dieser Regeln. Was dann auch ironisch in den Filmabspannen drinsteht. Übrigens auch bei Das Fest.
Ja.
Denn Winterberg hat dann mal gesagt so, ja, sorry, denn er musste einmal ein Fenster abdecken.
Oh nein.
Weil der Lichteinfall doof war für die Szene. Und das darfst du auch nicht, weil du darfst auch nur natürliche Beleuchtung einsetzen. Du darfst auch keine Leuchtstrahler aufstellen. Du darfst kein künstliches Licht aufstellen. Das zählt auch zu den Dogma 95 Regeln. Und du darfst halt nichts zum Set mitbringen. Das heißt, er hat das mit so einer Decke verhangen. Die Decke war mitgebracht. Und damit hat er auch verstoßen. Und somit musste er in den Abspann halt reinschreiben, dass er dagegen Dogma 95 Regeln verstoßen hat, obwohl es der erste Film war, den sie dafür drehen wollten. Und dann direkt im Prototyp dafür die 10 Gebote nicht einhalten, ist auch eine stabile Leistung, muss man sagen. Und ein Fun Fact noch, da muss ich auch sehr lachen, weil ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auf Deutsch geguckt bei Prime und es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, weil ich es eigentlich ganz okay fand. Der Film wurde 1999 zum am schlechtest synchronisiertesten Film Deutschlands gewählt.
Was?
Ja.
Okay.
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also, die war okay. Also, ich habe schon deutlich schlechtere gehört, sagen wir es so.
Jo.
Hat mich jetzt nicht sonderlich gestört oder so.
Ich bin gerade am Überlegen, aber ich habe den, glaube ich, in beiden Sprachen inzwischen gesehen. Ich habe ihn zweimal geguckt: einmal halt in der Film AG damals, da im O-Ton. Und dann habe ich ihn, glaube ich, mit meiner Familie nochmal gesehen. Dann muss das ja auf Deutsch gewesen sein.
Ja, also, ich fand das voll in Ordnung. Keine Ahnung, wer da wieder Ansprüche gehabt hat, bis sonst wohin, aber nee, fand ich okay, aber ja, fand ich trotzdem sehr, sehr witzig. Ja, also abgerundet, ich finde, der Film ist hervorragend, einfach per se hervorragend, aber er ist auch ganz schön schwer zu schlucken.
Ja.
Es ist keinerlei Film, den man irgendwie unter irgendeiner Art Weise von Feelgood bezeichnen könnte. Er zieht schon gut runter. Er macht, wie gesagt, ganz schön derbe Themen auf, die wirklich dramatisch sind. Diese Gesellschaft, die da abgebildet wird, ist super eklig. Du hast halt maximal so ein, zwei Bezugspersonen. Aber selbst die agieren auch teilweise eben, natürlich haben die auch wieder irgendwelche Charaktereigenschaften oder agieren mal so, wie du es auch jetzt nicht gutheißen könntest. Also es ist schwierig, da auch jemanden sich mit jemandem zu identifizieren. Es ist halt eine sehr, sehr, sehr kaputte Familie, Großfamilie, der du da eben bei ihrem Treiben zuschaust. Die, wie gesagt, der Umgang mit den Themen, die aufgemacht werden, ist halt super entrückt, weil du dich halt nur an die Figuren halten kannst und ihre Emotionen, die halt komplett abgestorben anmuten meistens irgendwie. Also, wie gesagt, spätestens irgendwie schon nach der Hälfte des Films müssen die Party eigentlich vorbei sein, alle fahren nach Hause und sie machen einfach halt weiter, weil es eigentlich im Grunde interessiert es halt keinen und Opfer werden noch verleugnet und es ist alles richtig schlimm. So.
Ja.
Und das tut echt alles ganz schön weh, aber es ist halt hervorragend gespielt, es ist hervorragend geschrieben, weil du halt einfach diesen Tagesablauf dieser Feier und währenddessen organisch eskalieren halt diese Baustellen einfach. Das ist halt super, super umgesetzt. Ganz cleveres Drehbuch da auch, was einfach so Nuancen angeht von verschiedenen Charakteren, wie die alle in diesen Topf mit in diese Suppe reinfließen. Und dazu hast du halt, wie gesagt, diese unfassbare Nähe, die halt mit der ganzen Inszenierung verknüpft werden. Also du hast echt das Gefühl, du sitzt da mit und bist irgendwie so machtlos über diese Ekelhaftigkeit, die da vor sich geht. Und da war ich schon echt beeindruckt von, muss ich zugeben. Also es ist wirklich ein starker Film mit Thematiken, die halt ja wahrscheinlich viel zu oft verschwiegen werden und dann wie hier ans Tageslicht kommen, wenn vielleicht einerseits es nicht angebracht wäre, andererseits aber schon. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du Themen anbringst und sie treffen dann nicht auf Gehör, sondern werden dann noch abgewertet, das auch noch von der eigenen Familie. Das alles kombiniert der Film ja komplett. Mhm. Oder halt die Sachen werden gar nicht angesprochen, was noch schlimmer ist. Und deswegen, das ist schon wirklich alles sehr deprimierend irgendwie im Film. Auch wenn ich das Ende spannend fand, denn das Ende ist ja so ein bisschen Wiedervereinigung durch Pein ganz am Ende, ohne jetzt genau darauf einzugehen, aber ja.
Es ist schon das maximale Happy End, was
genau,
der Film machen könnte.
Was da irgendwie möglich wäre und du weißt trotzdem nicht, wie es danach weitergeht. Ne? Also hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen oder ist es nur für den Moment? Aber ja, ist schon wirklich alles nicht sonderlich uplifting, sag ich mal. Aber wirklich ein toller Film, hat mich sehr mitgenommen, hat mich sehr aufgeregt, hat mich wütend gemacht, hat mich involviert. Auf eine starke Art und Weise. Also es hat mich sehr emotional mit eingebunden. Und wie gesagt, das war kein einfacher Watch so, weil er einfach wirklich sehr, sehr emotional ist. Ja.
Das stimmt. Ein einfacher Film ist es nicht, aber er ist halt, ich finde er großartig, einfach weil er mit so wenig Mitteln so unfassbar intensiv ist.
Ja.
Und auch einfach eine gute und spannende Geschichte erzählt.
Mhm. Absolut, ja.
Aber schön, das freut mich, dass er dir dann doch so gut gefallen hat. Aber ja, wie du halt meintest, es ist kein Gute-Laune-Film, aber es ist ein toller Film.
Ja, ja, muss man sich halt auch einlassen so. Aber dann zieht er halt wirklich. Und ich will mir jetzt auch unbedingt noch hier The Hunt noch angucken, den kenne ich auch noch nicht.
Ja, ich auch noch nicht.
Also Winterberg ist schon echt ein guter.
Der kann.
Der kann.
Und war mit seinem Film ja auch in Cannes.
Er kann in Cannes. Okay, Vielleicht. Schluss.
Er kann in Cannes. Kommen wir zur nächsten Woche.
Mal gucken, ob wir auch können.
Ja, ich hoffe, also ich weiß, dass du kannst und ich hoffe auch, du willst.
Das werden wir dann sehen, je nachdem, was du mir gibst.
Es ist, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war sogar mein Film des Jahres. Und ich hatte ja gesehen, dass du eine Serie auf dem Streamingdienst geguckt hast, deswegen dachte ich mir, Mensch, wird jetzt Zeit, dass du dir den anguckst.
Irgendwie habe ich das im Urin gehabt.
Ja.
Ich war heute Morgen pinkeln und dann hat der Urinstrahl zurückgeschrien, Wolfwalkers.
Deine Wurst hatte die Form eines Wolfes.
Wow. Um kurz das Trauma an die Wurst zu halten.
Ja, ja.
Nein, aber habe ich mir gedacht, weil ich habe ja Calls geguckt auf Apple Plus, Apple TV Plus. Großartige Serie, bitte gucken. Calls von Fede Alvarez, dem Regisseur von dem Evil Dead Remake zum Beispiel, hat eine Audioserie gemacht, die nur auf der Tonspur stattfindet, beziehungsweise nur mit so visuellen Reizen, wie so Equalizer quasi. unbedingt gucken, das Beste, was ich irgendwie gesehen habe oder gehört habe in den letzten Jahren.
Genau. Du hörst unsere Podcasts, nicht?
Das Zweitbeste. Was ich ja, genau. Und das dachte ich mir natürlich, dass du das gesehen hast, dass ich jetzt Apple TV Plus habe. Und genau, da ist ein Film dabei, den ich schon lange auf der Watchlist habe und bisher eben ausgespart habe, weil ich bisher kein Apple TV Plus Abonnent war, aber jetzt bin ich es. Und dann kann man es ja gleich nutzen. Ich gucke Wolfwalkers, ein Animationsfilm, der, glaube ich, doch auch für den Oscar nominiert war, oder?
Ja.
Ja,
hat nicht gewonnen. Nicht bekommen hat. Nee. Was ich, wie ich finde, sehr, sehr schade ist.
Das ist ja meistens so.
Ein Tipp: Solltest du ihn im O-Ton gucken, was ja durchaus empfehlenswert ist, du wirst es ohne Untertitel nicht verstehen.
Okay.
Weil ich habe nie einen breiteren irischen Akzent irgendwo gehört.
Ah, es ist Irland. Ah, okay, okay.
Ja, spielt ja, in Irland.
Das kann schwierig werden. Das kann ich als.
Aber es ist auch wunderschön zu hören.
Das kann ich überzeugen, als jemand, der in Irland war und da in diversen Pubs saß und kein Wort verstanden hat, was die Menschen von mir wollten. Okay, ja, cool, freue ich mich drauf. Habe ich eh schon lange Bock drauf, dann habe ich jetzt mal einen Grund. Dann gucke ich Wolfwalkers. Okay, cool. Du guckst einen Film, der manche, also den manche Menschen gar nicht gucken können.
Okay. Und also jetzt wirklich, wirklich nicht gucken können, weil physisch nicht möglich?
Quasi körperlich nicht möglich, ja.
Okay.
Und deswegen bin ich sehr gespannt. Das ist ein kleiner Klassiker.
Geht es um unsichtbare Menschen?
Nein, es geht um was anderes, und zwar das hier.
Okay. Sehr seltsam. Ja, ist ja das zweite Mal, dass wir dann dir das Getier hier im Podcast haben.
Stimmt.
Ich gucke mir Arachnophobia an.
1990.
Spinnengrusel-Horror.
Ja, du wirst merken, da ist mehr Comedy drin, als man denkt. Wobei ich sagen muss, also das Witzige ist, der Trailer, guck dir mal den Trailer an. Guck dir mal den Original-Trailer an zum Film in der Vorbereitung und dann guck den Film. Weil ich finde, das passt nicht zusammen.
Okay.
Weil der Film ist ja auch schon mit John Goodman. Und der ist im Trailer halt sehr, sehr stark präsent. Und ich finde, der Trailer vermittelt dir eine light-hearted Spinnen-Comedy. Aber der Film ist, glaube ich, dafür verantwortlich, dass sehr viele Menschen Arachnophobie bekommen haben, weil unfassbar. Also, er hat schon sehr lustige Szenen und ja, er macht auch sehr viel auf in der Richtung und hat auch viel Abstruses und dumme Sprüche. Aber nichtsdestotrotz, ey, der ist ganz schön scary auch. Und gerade wenn man halt Spinnen jetzt nicht liebt, sondern die so zumindest keine Angst hat, aber ne, ein bisschen ja, vor denen sich ekelt. Da gibt's schon so, da sind alle Klassiker drin, so von Spinne im Schuh bis Spinne im Abfluss. Also der Chat macht so alle Checkboxes, die man als Spinnen-Nichtliebhaber so, vor denen man sich irgendwie fürchtet.
Schon wieder ein Film, den ich alleine gucken muss.
Also diesen Comedy-Anstrich, den der Trailer vermittelt, den habe ich in dem Film nie so gesehen. Der hat schon doch deutlich Horrorelemente, ja.
Alles klar. Ja, wird spannend. Dann haben wir Wölfe gegen Spinnen beim nächsten Mal.
Wölfe gegen Spinnen, ja.
Alles klar. Nee, hab ich Bock drauf.
Ja, gucke ich am Film auch noch mal dann, weil den hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen und war immer großer Fan von dem Film, ja.
Besser oder schlechter als Wreck Attack?
Anders. Also Wreck Attack ist halt wirklich dann Comedy. Mhm. Oder halt einfach, es ist halt Monsterspinnen. Und hier ist ja wirklich, also es gibt zwar auch so einen überhöhten Punkt, weil, es ist kein Spoiler, es fällt mal direkt, es wird halt eine Spinne eingeschleppt irgendwo aus dem Urwald und die soll voll monströs sein und die entkommt halt und paart sich dann eben mit einheimischen Spinnen. Und weil die aus dem Urwald super hochgiftig ist, werden dann die Einheimischen plötzlich auch hochgiftig, you know? Und aber es sind trotzdem normale Spinnen, Anführungszeichen, die halt normal groß sind, wie unsere Hausspinnen so. Und die werden aber plötzlich höchst gefährlich. Und dadurch entsteht, finde ich, eine ganz andere Art von Horror oder Art von Bedrohung als bei Wreck Attack, wo es einfach irgendwann halt haushohe Spinnen gibt, weißt du?
Ja.
Also es ist eine andere Art von Film so. Also deswegen kann man fast nicht ganz vergleichen.
Alles klar.
Also ich weiß nicht, der Trailer von Arachnophobia sieht eher so aus, als würdest du einen Eight-Ledged Freaks bekommen oder einen Wreck Attack bekommen, aber ist es eben gar nicht. So, das würde ich eher sagen, ja. Aber gut, das wirst du dann sehen und dann werden wir drüber sprechen in der nächsten Folge dann in Ausgabe 70. Mein Gott. Es schreitet voran. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten. Wenn ihr die Filme mitgucken wollt fürs nächste Mal, immer gerne. Wie gesagt, Apple TV Plus und Arachnophobia gibt es, glaube ich, auch auf den gängigen Plattformen online oder sonst auch DVD Blu-ray. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, wie immer auf unserem Discord-Server. Link findet ihr in den Shownotes. Kommt da gerne rein. Und sonst hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.
Bis denn.
Macht's gut.